Herzlich willkommen, liebe Hörer. Mein Name ist Annette Heinisch. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge der Reihe Der Rechtsstaat beim Kontrafunk. Themen der heutigen Ausgabe sind das Wiederaufnahmeverfahren im Mordfall Weimar, über das der Strafverteidiger Dr. Gerhard Strate berichtet. Immer wieder gibt es Versuche, auf die eine oder andere Art Quotenregelungen durchzusetzen. Ein Beispiel wurde kürzlich mit dem Berliner Partizipationsgesetz bekannt, welches mehr Sichtbarkeit, mehr Vielfalt und mehr Teilhabe verspricht. Damit soll eine Migrantenquote im öffentlichen Dienst durchgesetzt werden. Eine verfassungsrechtliche Einordnung nimmt Dr. Habil Ulrich Vosgerau vor. Last, aber gewiss nicht least, geht es um den Umgang mit meinungsgeladenen Bewertungen von allenfalls fragmentarisch vorhandenen Tatsachen, mit denen die sogenannte Zivilgesellschaft auf die Straße getrieben wird. Rechtsanwalt Dirk Sattelmeier plädiert in einer Ode an die Sachlichkeit dafür, dass sich die Justiz und auch die Anwaltschaft stets auf ihre Sachlichkeits-DNA besinnt, um so die Debatten um Verbote und Strafverschärfung aus der Empörungsecke zurück auf die Ebene einer tatsachenbasierten Grundlage zu stellen. Wiederaufnahmeverfahren im Strafrecht sind seltene Ausnahmen mit einer geringen Erfolgsquote von schätzungsweise nur etwa 3%. Die Hürden sind extrem hoch, da rechtskräftige Urteile nur bei neuen Beweisen oder schwerwiegenden Verfahrensfehlern angetastet werden. Der Strafverteidiger Dr. Gerhard Strate, unter anderem bekannt wegen seines erfolgreichen Wiederaufnahmeantrags in der Sache Gustl Mollert, hat nun einen solchen Antrag im Fall Monika Böttcher, besser bekannt unter ihrem früheren Namen Monika Weimar, gestellt. Erst einmal herzlich willkommen, Dr. Strate.
Ja, gerne doch.
Der Fall Weimar, in dem der Mutter die Tötung ihrer zwei Töchter vorgeworfen wurde, gilt als einer der spektakulärsten Mordfälle der deutschen Rechtsgeschichte. Er ist allerdings ein bisschen her, er passiert im Jahr 1986. Können Sie einmal kurz erzählen, was Frau Weimar Böttcher überhaupt vorgeworfen wurde, wieso es dazu kam, dass sie verurteilt wurde?
Also am 4. August 1986 wurden ihre Kinder vermisst gemeldet, um die Mittagszeit. Sie waren plötzlich nicht mehr da. Ob sie überhaupt an diesem Tage noch gesehen worden sind, ist streitig. So oder so, die Kinder sind jedenfalls, war das nach weiteren zwei Tagen klar. Das war ein Montag, als sie verschwunden waren. Sie waren dann an einem Donnerstag gefunden worden, die Leichname, an verschiedenen Orten. Die ältere, 7 Jahre alte Melanie Weimar war, so die Einschätzung der Gerichtsmedizin, unter einer weichen Bedeckung erstickt. Die kleine, 5 Jahre alte Carola ist aber ganz bewusst von dem Täter erwürgt worden. Beide Kinder waren tot und nachdem ihre Leichname gefunden wurden, begann dann halt die Auseinandersetzung und Versuch der Klärung der Frage, wer denn nun dafür verantwortlich war, wer der Täter ist. Und dieser Streit beschäftigt uns nun bald 40 Jahre. Es war am Anfang immer die Alternative, entweder der Vater oder die Mutter. Möglicherweise war aber diese Alternative auch etwas zu kurz gegriffen. Durch das Wiederaufnahmegesuch, was ich jetzt eingereicht habe, kommt auch ein neuer Gesichtspunkt mit ins Spiel, der möglicherweise auch Antwort auf viele offen gebliebene Fragen gibt.
Jetzt machen wir das mal eins nach dem anderen der Reihe nach. Der wesentliche Punkt in diesem, wie ich mich meine zu erinnern, Indizienfall, war die Frage, wann sind die Mädels überhaupt gestorben? Am Morgen des Tages, des fraglichen Tages, sollen sie ja angeblich noch gesehen worden sein. Hat eigentlich die Gerichtsmedizin eine abschließende Feststellung getroffen, wann der Tod eingetreten ist?
Die Rechtsmedizin konnte damals und auch letztlich heute noch keine exakten Zeitpunkte angeben. Also es waren schon verschiedene Hinweise auf eine etwas längere Liegezeit der Leichname vorhanden. Aber ob es nun die Nacht vom Sonntag auf den Montag, dem 4. August 1986 war, oder am Tage, also am Montag, noch vormittags die Kinder gesehen worden sind und noch gelebt haben, das ließ sich zumindest rechtsmedizinisch nicht exakt klären.
Jetzt kommen wir mal zu dem Wiederaufnahmeantrag. Der hat, meine ich, wenn man es so sieht, drei Stufen. Das erste ist die Tatzeit und das zweite ist, und darauf kommen wir später, wer ein möglicher anderer Täter sein könnte. Erst einmal ist die Tatzeit entscheidend. Sie sind am 4. August vermisst gemeldet worden und die Frage war, sind Sie am 4. August noch zuverlässig gesehen worden, sodass man sagen kann, Sie sind am 4. August gestorben, oder die Frage ist, sind Sie vielleicht vorher schon in der Nacht gestorben? Denn das, soweit ich es erinnere, ist ja entscheidend dafür, wer überhaupt in Betracht kommt. Denn in der Nacht war Monika Weimer weitgehend weg.
Das ist richtig. Also es bestand und besteht auch fort der Streit, waren die Kinder am Vormittag noch auf dem Spielplatz, der zwischen den beiden Fronthäusern an der Ausbacher Straße in Philippsthal platziert war. War auf diesem Spielplatz noch Melanie und Carola und dort auch gesehen worden von den Nachbarn? Oder ist das nur eine im Zuge verschiedener Vernehmungen erwachsene Fiktion, der diese Nachbarn selbst erlegen waren, dass sie die Kinder noch gesehen haben? Also, dass die Kinder noch am Montagvormittag auf dem Spielplatz gesehen worden sind. Das ist die sogenannte Tagversion. Es gibt dann aber auch die sogenannte Nachtversion, nämlich dass Monika Weimer, später Böttcher, Monika Weimer gegen 3 Uhr nachts zurückgekommen ist. Sie hatte sich mit ihrem Freund Kevin Pratt, einem amerikanischen Soldaten, der damals in der Nähe in Bad Hersfeld stationiert war, getroffen. War dieses Treffen und dieser Zeitpunkt, der Zeitpunkt, an dem die Kinder schon tot waren. Das jedenfalls schildert Monika Weimer in ihrer polizeilichen Aussage, die sie Ende August zum ersten Mal in dieser Deutlichkeit gemacht hat. Da schildert sie, dass sie zurückgekommen sei und sie habe sowohl Melanie als auch Carola tot in ihren Betten vorgefunden. Sie hätten nicht mehr geatmet. Und Reinhard Weimer habe nichts gesagt, habe daneben gesessen. Und es sei dann so gewesen, dass sie sich ergriffen von der Situation und ohne sie jetzt irgendwie richtig überhaupt einordnen zu können, was jetzt nun an Eindrücken und unmittelbaren Geschehnissen auf sie einwirkte, habe sie sich in das Zimmer, Schlafzimmer begeben und dort erst einmal ausgeharrt. Sie habe dann aber gehört, dass draußen die Türen klappten von dem PKW der Familie. Und Reinhard Weimer sei dann nach einer guten halben Stunde zurückgekommen und habe dann gesagt, jetzt kriegt keiner die Kinder mehr. Und die Leichname der Kinder waren zu diesem Zeitpunkt dann verschwunden. Das ist die sogenannte Nachtversion. Und diese Nachtversion hat auch dann Frau Böttcher, Frau Weimer in allen späteren Vernehmungen konsequent auch aufrechterhalten.
Also ist jetzt hier der entscheidende Fall oder die entscheidende Frage, haben die Kinder noch am nächsten Morgen gelebt? Und da gibt es 4 Zeugenaussagen. Hinzufügen sollte man vielleicht, dass der Spielplatz sicherlich häufiger von den Mädchen besucht worden ist. Das heißt, dort haben sie die Nachbarn, und das geht ja um Nachbarn hier, schon häufiger gesehen. Und die waren der Ansicht, sie hätten sie auch an dem Montagmorgen noch gesehen. Allerdings mit etwas widersprüchlichen Angaben. Waren die jetzt sehr zuverlässig? Haben Sie da nicht auch für das Wiederaufnahmeverfahren ein Gutachten eingeholt?
Also die Zeugen waren wirklich von keiner großen Zuverlässigkeit. Also sie haben zunächst erst einmal nachgebabbelt, was auch ursprünglich von Monika Weimer gesagt worden sei, dass nämlich die Kinder morgens noch bei ihr gefrühstückt hätten und dann auf den Spielplatz gegangen seien. Das hatten die Nachbarn, die damals noch eng mit Monika Weimer befreundet waren, auch bestätigt. Offenbar dachten sie irgendwie, Monika eine Hilfestellung damit geben zu können. Mit der Zeit, zumindest dann, als Monika Weimer mit ihrer neuen Version in einer langwierigen Vernehmung durch den Staatsanwalt Sauter eine Alternative zu dieser ursprünglichen Darstellung gegeben hat, beharrten dann aber diese Nachbarzeugen darauf, dass sie tatsächlich die Kinder gesehen haben. Und diese Beobachtung wurde dann mit immer neuen Details unterfüttert. Beispielsweise, dass irgendwie man genau gesehen habe, wie die Uhr von 10.09 Uhr auf 10.10 Uhr vorrückte. Und dann habe man da nochmal rausgeschaut und habe die Kinder gesehen. Diese Details hat dann ein Sachverständiger, das ist Professor Max Steller aus Berlin, das ist der angesehenste Glaubwürdigkeitsgutachter der Republik. Auf sein Wort hört auch der Bundesgerichtshof. Diese Aussagen hat auf der Grundlage von Protokollen, stenografischen Protokollen, aber auch anderen Mitschriften der Sachverständige Professor Steller untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass diese Darstellung nicht brauchbar ist und nichts dafür spricht, dass die Kinder tatsächlich noch am Vormittag des Montag, des 4. August 1986 noch gelebt haben.
Also ist das wieder eine Sache, in der Zeugen, und das hat man ja gar nicht so selten, sich selbst in etwas hineinreden, was sie dann auch selbst überzeugt und von dem sie wieder nicht abkommen. Und so ist dann die Tagversion entstanden. Also das ist jetzt meine Wertung, es kann auch anders sein, das muss ich ihr sagen. Jedenfalls spricht manches dafür, dass diese Tagversion so zustande gekommen ist. Und diese Tagversion war ja ausschlaggebend für die Verurteilung von Frau Weimer-Böttcher. Denn soweit ich weiß, fußt die Urteilsbegründung wesentlich darauf, dass ein anderer gar nicht in Betracht kommt.
Also das Landgericht Frankfurt am Main, das als letztes im Jahre 1999 nach einer zunächst erfolgreichen Wiederaufnahme, die zu einem Freispruch von Monika Weimer geführt hat, nach einer zunächst erfolgreichen Wiederaufnahme die Sache noch einmal neu verhandeln musste, kam dann wieder zu einer Verurteilung. Und das baute dann wesentlich darauf auf, zum einen die These, es kommen nur der Vater oder die Mutter als Täter in Betracht. Und der Vater scheidet aus verschiedensten Gründen aus, sodass letztlich und angeblich auch basierend auf vielen Widersprüchlichkeiten in ihrer sonstigen Darstellung alleine Monika Weimer als Täterin dieses Mordes in Betracht käme. Das war das Ergebnis des Landgerichts Frankfurt am Main in seinem Urteil vom 22. Dezember 1999, zwei Tage vor Weihnachten. Dieses Ergebnis versuche ich jetzt in einem neuen Wiederaufnahmeverfahren in Frage zu stellen, aber darauf kommen wir vielleicht gleich noch.
Genau, darauf kommen wir jetzt ganz konkret. Das hat ja drei Stufen. Das eine ist, dass die Tagversion so nicht haltbar ist. Das haben Sie mit dem Gutachten untermauert, das darlegt, dass und warum diese Zeugenaussagen nicht wirklich zuverlässig sind. Sie haben da die Glaubwürdigkeit der Zeugen und auch der Aussage insgesamt in Frage gestellt und haben einen anderen Täter präsentiert, mit durchaus wesentlichen Gründen unterfüttert. Das ist ja dreistufig. Also erstmal haben wir, dass die Tagversion nicht stimmt, dass die Nachtversion möglich ist und wer es dann gewesen sein kann. Punkt 1 hatten wir, glaube ich, weitgehend schon. Falls Sie noch etwas sagen möchten, dazu gerne. Und dann kommen wir zu dem anderen Thema.
Die Situation ist die, dass an dem Abend in der Nacht noch zwei Personen im Haus waren. Das ist das Haus in der Ausbacher Straße in Philippsthal. Da wohnte die Familie Weimer quasi unten im Parterre rechts. Gegenüberliegend die Familie Zimmermann, das ist die ältere Schwester von Monika Weimer. Dann oben links wohnte Brigitte Elliott mit ihrem Ehemann, nämlich dem amerikanischen Soldaten Raymond Elliott. Und oben rechts wohnte die Mutter von Frau Weimer, die Großmutter der beiden Kinder. Wenn Frau Böttcher, Frau Weimer, damals recht häufig abends unterwegs war mit ihrem neuen Freund und Geliebten Kevin Pratt, hatte sie die Mutter immer als letzte Aufsichtsperson noch parat. Die war auch mit einem Hörgerät vom Erdgeschoss oben in das erste Stockwerk immer unmittelbar mit den Kindern auch verbunden, sodass da zumindest eine gewisse Aufsicht bestand. An dem Tage, als nach der Darstellung von Monika Weimer die Kinder zu Tode kamen, an dem Abend war es so, dass die Mutter nicht als Aufsichtsperson zur Verfügung stand, sondern sie vormittags sich bei einem Unfall den Arm angebrochen hatte und deshalb für zwei Tage im Krankenhaus in Bad Hersfeld sich aufhalten musste. Und so waren die beiden Kinder nur allein mit Reinhard Weimer, dem Vater, und dann auch im Haus noch zusätzlich Raymond Elliott, der auch alleine war, weil auch seine Ehefrau einen anderen amerikanischen Soldaten zum Freund gewählt hatte und er war alleine. Raymond Elliott ist nicht irgendwer. Wir haben im Nachhinein herausgefunden, dass er im Jahre 1999, also einige Jahre später nach diesem Geschehen, 13 Jahre später war das aufgedeckt worden, seinerseits sich an zwei jungen Mädchen im vergleichbaren Alter wie Melanie und Carola Weimer, etwas älter, 10 und 11 Jahre alt, in im Norden von Kalifornien, in einem Ort, wo er sich regelmäßig aufhielt, an diesen Mädchen vergangen hat, und zwar über einen Zeitraum von wenigstens 3 Monaten hinweg. Das war nicht unmittelbar ein aufgedrängter Geschlechtsverkehr, wohl aber bemühte er sich immer daran, die Mädchen an ihren Geschlechtszeilen zu streicheln, aber auch sie dann dazu anzuhalten, ihm selbst bei Onanierbemühungen zu helfen. Und er leitete sie dann damals auch regelrecht an. Das wird recht detailliert auch in dem Urteil geschildert. Das zog sich über einen Zeitraum von 3 Monaten wenigstens hin. Nach der Darstellung eines der Mädchen sei das aber noch erheblich länger gewesen. Das ist eine Verurteilung, die dann zu einem Urteil von 16 Jahren Freiheitsstrafe geführt hat, die Raymond Elliott dann auch absitzen musste. Aus diesem Vorgang, dem aktiven Missbrauch, dem sexuellen Missbrauch gegenüber zwei jungen Mädchen, habe ich die Konsequenz gezogen und die Frage gestellt, kann es nicht auch möglich sein, dass Raymond Elliott als Täter des Mordes an Melanie und Carola Weimer in Betracht kommt? Ich habe das bejaht, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass ich durch eigene Recherchen auch noch zwei weitere Frauen entdeckt habe, die ebenfalls als junge Mädchen von Raymond Elliott missbraucht worden sind, und zwar zu einem Zeitpunkt, der noch erheblich vor seinem Aufenthalt in Hessen, damals also August 1986, lag. So dass man eine Verbindungslinie des sexuellen Missbrauchs gegenüber verschiedenen jungen Mädchen ziehen konnte, die sowohl von 1973 bis 1998 reichte. Und mich beeindruckte natürlich dieses Faktum insofern, als ich mir wirklich kaum vorstellen konnte, dass in einer Situation, wo er ohne weiteres seinem pädophilen Trieb, also seiner Neigung mit minderjährigen Mädchen sexuell zu verkehren, nicht auch hätte nachgehen können im Verhältnis zu Melanie und Carola Weimer. Das hier natürlich, wenn es denn so war, dramatisch, nämlich mit dem Tod der Kinder, während in den beiden anderen Fällen das nicht mit einem derartigen Ende zuging. Ich muss allerdings sagen, dass er, und das geht klar aus den Protokollen auch des amerikanischen Verfahrens im Ende 1999 hervor, dass er den Kindern auch wirklich jeweils massiv gedroht hatte, quasi ihnen die Kehle durchzuschneiden, wenn sie auch nur irgendetwas gegenüber dritten Personen schildern. Das heißt, er hatte offenbar panische Angst und Befürchtung davor, dass sein Handeln jetzt irgendwie bekannt wird. Was nun genau in der Nacht vom 3. auf den 4. August in Philippsthal geschah, das kann ich im Moment noch nicht einschätzen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Carola, die auch geschrien haben soll, so auch die Darstellung jetzt von Brigitte Elliott, die früher zurückkam von ihrer aushäusigen Aufenthalten, die dann auch behauptete, dass die Carola geschrien habe. Dieses Schreien kann möglicherweise den Grund daran haben, dass sie erkannt hat, dass ihre Schwester schon tot war. Und dieses Schreien kann auch wiederum den Elliott veranlasst haben. Das ist jetzt natürlich zunächst nur eine Vermutung, aber eine nicht völlig fernliegende Vermutung. Diese Zeugin, die war zwar nur 5 Jahre alt, aber sie wäre durchaus auch in der Lage gewesen, kindgerecht über das Geschehen einen sexuellen Missbrauch zu berichten, dieses Kind regelrecht dann zu erwürgen, wie es dann auch tatsächlich geschehen ist. Das ist jedenfalls meine These und ich versuche das auch deutlich zu machen, dass jedenfalls die Festlegung des Landgerichts Frankfurt, entweder nur der Vater oder die Mutter käme als Täterin in Betracht oder als Täter in Betracht, dass die verfehlt ist. So, mit gleicher Eindringlichkeit und mit fast noch viel besseren Argumenten deutet alles darauf hin, dass Raymond Elliott durchaus als Täter in Betracht kommt.
Das wollen wir hier jetzt mal ganz kurz festhalten. Wir sagen nicht, er war der Täter, aber er kommt als Täter in Betracht. Insbesondere ist diese Festlegung, es kommen nur A und B in Betracht und A scheidet aus, also ist es B, so nicht zwingend haltbar. Wenn man bedenkt, dass sie belegt behaupten, dafür gibt es Beweise, dass der Mitbewohner in diesem Haus eine gewisse pädophile Neigung hat, für die er ja auch verurteilt worden ist, so dass es nicht ausgeschlossen ist, dass er diesen auch in diesem Haus gefrönt hat. Sie haben darüber hinaus aber auch dafür Belege vorgelegt, dass das bei den Mädels auch der Fall gewesen sein kann. Was war das im Einzelnen?
Das sind zwei sehr eindringliche Zeichnungen, die von beiden Kindern herrühren, die ein Fotograf damals im Kindergarten der Kinder in Philippsthal noch gesichert hat, also fotografiert hat. Das ist ein Bild, wo zwei Personen mit sehr länglichem, schwarz untermalten Körper, mit aufgerissenen Mündern und aufgerissenen Augen auf ein Tier oder wie auch immer schauen. Jedenfalls ein Lebewesen, was auf der rechten Seite eine Gliedmaße hat, die aussieht wie ein männlicher Phallus. Und diese aufgerissenen Münder und die aufgerissenen Augen bezeugen Angst. Und von der Körperhaltung weichen sie auch vor diesem Ungetüm zurück. Und es ist recht wahrscheinlich, dass dieses Bild, was so ein Phallus darstellt, dass das mit möglicherweise Erfahrungen der Kinder zusammenhängt. Ein weiteres Bild ist ein Bild, das Melanie gemalt hat, offenkundig. Es ist jedenfalls groß nochmal unterzeichnet mit großen Buchstaben. Melanie steht da drunter. Aber sie ist quasi ihren geschlechtlichen Körperteilen nackt. Sie zeichnet ihre Scham nach, ihre Scheide, mit einem dunklen Stift nochmal extra betont. Und es gäbe keinen Anlass, das so zu zeichnen, wenn ich da auch irgendwie dieses Körperteil auch einen Bezug hätte auf das Handeln und die Behandlung durch eine dritte Person, nämlich wahrscheinlich Raymond Elliott. Also beide Bilder sind sehr eindringlich und vermitteln ein düsteres Stimmungsbild.
Wer diese Bilder sieht, kann das nur bestätigen. Ich habe sie mir angeschaut und ich hätte damals schon gedacht, also gleich, wenn man sowas sieht, dann schrillen eigentlich die Alarmglocken. Es wundert mich, dass die Kindergärtner damals auch dort nicht hinterhergekommen sind, etwas zu sagen, denn die sind ja wirklich sehr eindrucksvoll. Jetzt fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben jetzt drei Punkte. Erst einmal ist die Tatzeit gar nicht so klar und die Tatzeit ist entscheidend. Wenn es nur morgens gewesen ist und sein kann, dann spricht vieles für Monika Weimer oder Böttcher. Nimmt man jetzt die Aussagen als nicht zuverlässig an und dafür spricht vieles, haben wir eine andere Tatzeit. Dann haben wir einen Pädophilen im Haus, der verurteilt wurde deshalb. Vorher hatte er ebenfalls solche Neigung. Und wir haben Bilder von Melanie, die entsprechendes nahelegen. Und damit haben Sie, wenn ich das richtig sehe, mit diesen drei Stufen, über die Sie gegangen sind, den Wiederaufnahmeantrag begründet und den begründeten Zweifel an der Richtigkeit der zugrunde liegenden, kaum vorhandenen Beweise. Es waren ja im Wesentlichen Indizien.
Das ist der entscheidende Punkt. Also ich muss bei einer Wiederaufnahme nicht den Beweis für die Unschuld meiner Mandantin führen, sondern es reicht aus, wenn ich wesentliche Beweistatsachen, die dem Urteil zugrunde liegen, erschüttere. Und das scheint mir an einem ganz zentralen Punkt hier der Fall zu sein, nämlich der Behauptung des Gerichts, es käme nur der Vater oder die Mutter als Täter in Betracht, wobei das dann auf die Mutter reduziert wird. Das ist eine verfehlte Voraussetzung, die meines Erachtens dieses Urteil zu Fall bringt, wenn man in Betracht zieht, dass eben ein Pädophiler, der später auch wegen seiner Pädophilie und seinen daraus resultierenden Handlungen verurteilt worden ist zu einer hohen Freiheitsstrafe, dass der damals auch schon unmittelbar in dem Haus war, wo die Kinder Melanie und Carola Weimer ganz alleine waren und der Vater möglicherweise auch etwas betäubt durch bestimmte Substanzen, die der Elliott regelmäßig bei sich führte, Benzodiazepine, nicht mehr reagiert hat, diese Kinder durch den zunächst missbraucht und anschließend möglicherweise auch getötet worden sind. Das ist jedenfalls ein neuer Strang der Beweisführung, der jedenfalls deutlich von Monika Weimer wegführt.
Und der bisher nicht berücksichtigt worden ist, weil das soweit ja gar nicht bekannt war. Ja. Insbesondere wenn man bedenkt, dass natürlich hier eine Tat aus Panik, die Kinder würden vielleicht schreien oder ihn verraten, durchaus auch nahe liegt. Das ist jetzt ja keine ganz fernliegende Vermutung.
Exakt.
Ich danke Ihnen für dieses Gespräch und hoffe, Sie bleiben uns insoweit treu, dass Sie uns vom Fortgang des Verfahrens berichten. Wir bleiben gespannt, was da kommt und wie das Gericht damit umgeht. Vielen Dank.
Ich bleibe auch gespannt. Vielen Dank auch.
Die Berliner Justizsenatorin Badenberg, CDU, hat öffentlich verkündet, dass sie das Berliner Partizipationsgesetz, mit dem mehr Menschen mit Migrationshintergrund in den Landesdienst aufgenommen werden sollen, für teilweise verfassungswidrig hält. Sie will es deshalb nur noch eingeschränkt anwenden. Angeblich sei es aufgrund einer Beschwerde aufgefallen, dass bei der Einstellung von Staatsanwälten möglicherweise Bewerber ohne Migrationshintergrund nicht eingeladen worden seien, obwohl sie bessere Examensnoten vorweisen können. Über dieses Thema spreche ich heute mit dem Staatsrechtler Dr. Habil Ulrich Vosgerau. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Erst einmal, das Thema Quote ist jetzt ja nicht so ganz neu. Wie ist denn ganz generell die Rechtslage, dass man jemanden, Frauen zum Beispiel, bevorzugen kann, darf, soll oder auch nicht?
Ja, damit hat in der Tat der Sündenfall angefangen mit der Frauenförderung in Richtung von Gleichstellung, obwohl im Grundgesetz das Wort Gleichstellung ja nicht drin steht, sondern nur Förderung der Gleichberechtigung. Es gibt manche Landesverfassungen, zum Beispiel Sachsen, wo auch das Wort Gleichstellung drin steht. Es ist ja so, man hat irgendwann mal angefangen in den frühen 90er Jahren diese berühmte Klausel einzuführen bei öffentlichen Ausschreibungen, wo dann drin stand, bei gleicher Eignung werden Frauen bevorzugt eingestellt, um eben die Einstellung von Frauen in öffentlichen Dienst zu befördern. Das hat man dann gestützt auf den Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes, der ja dann in den frühen 90er Jahren mal ergänzt worden ist, wo eben dann nicht nur drin steht, also im Grundgesetz stand immer drin, Männer und Frauen sind gleichberechtigt von Anfang an. Und dann stand auch immer schon drin, dass Diskriminierung aufgrund des Geschlechts verboten ist, auch vom ersten Tage an. Aber was dann in den 90er Jahren neu eingefügt worden ist, war eben dieser 3 Absatz 2, wo dann auch drin steht, der Staat fördert aktiv sozusagen die Gleichberechtigung. Und auf diese Vorschrift hat man dann gestützt, dass Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt würden. Das fand ich immer schon eine zweifelhafte Sache. Also die ganz herrschende Meinung in der Staatsrechtslehre will das mit Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes dann für gerechtfertigt halten. Ich habe schon immer gesagt persönlich, dass Artikel 33 Absatz 2, wo ja eigentlich die gleiche Einstellung in den öffentlichen Dienst allein nach Eignung und Befähigung drinsteht, dass das hier die Lex Specialis ist, die vorgeht und dass deswegen also auch die bevorzugte Einstellung von Frauen, geschweige denn Frauenquoten, verfassungswidrig ist. Das hat sich nicht ganz groß durchgesetzt. Wer das außer mir vertreten hat, war zum Beispiel Michael Sachs aus Köln, aber der ist dann ja relativ früh gestorben.
Darf ich übrigens nochmal ergänzen? Ich erinnere mich an diese Anzeigen und das hieß, Frauen und Behinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt. Und ich fand es immer ein bisschen eigenartig, dass offensichtlich das Geschlecht als eine Art Abart der Behinderung angesehen wurde. Ich bin ja leider auch noch hochgekommen in einer Zeit, da hat man ja noch angenommen, dass Frauen das gar nicht nötig haben, weil sie eben genauso schlau sind. Das hat sich aber, wie gesagt, nicht durchgesetzt und dazu gab es dann ja auch Rechtsprechung, wenn ich das richtig erinnere, auch vom Europäischen Gerichtshof, die dann allerdings doch auch gesagt haben, dass eine, wenn ich das mal zitieren darf, eine nationale Regelung, die den Frauen bei Ernennung oder Beförderung absolut und unbedingt den Vorrang einräumt, geht aber über eine Förderung der Chancengleichheit hinaus und überschreitet damit die Grenzen der in Artikel 2 Absatz 4 der Richtlinie vorgesehenen Ausnahme. Das war der Fall Kalanke und ist auch schon eine ganze Weile her. Damit war das Thema eigentlich halbwegs eingetütet, außer in Deutschland.
Ja, selbstverständlich. Also eine absolute Bevorzugung wäre mit größter Sicherheit auch verfassungswidrig und nicht nur unionsrechtswidrig. Das ist jetzt wieder so eine der Unsauberheiten dieses Rechtsgebietes. Gerade auch in dieser Formulierung, dass Frauen bei gleicher Qualifikation bevorzugt eingestellt werden. Das klingt ja bei formeller Betrachtungsweise noch vergleichsweise harmlos, weil ja die genau gleiche Befähigung erstmal da sein müsste. Aber in der Praxis weiß man natürlich, dass man Befähigungen immer für gleich erklären kann, weil das eine Wertungsfrage ist, wenn man das denn unbedingt will. Und wenn man es will, dann geht die Frau eben vor. Das heißt, wir haben hier von Anfang an so eine Unschärfe eingebaut. Das heißt, das Gesetz klingt harmlos, aber es dient dann dazu, Ergebnisse herbeizuführen, die verfassungswidrig wären, wenn man sie von Anfang an mit größter Deutlichkeit aufs Papier schreiben würde. So ähnlich ist jetzt auch dieses berühmte Partizipationsförderungsgesetz in Berlin, um das es hier dann eben geht. Das ist ein Gesetz, das so zu 80-90% schon mal ein unmögliches Gesetz ist, weil es nur ohne konkrete Rechtsfolgen so ganz schwammige Moral moralische, also quasi moralische Feststellung und Zielformulierung enthält, also quasi wie so ein Katechismus, ja, wo man sich dann als Jurist wundert, was soll denn das für ein Gesetz sein, was sollen denn diese ganzen Vorschriften? Und wenn man dann aber weiterliest, dann kommt man irgendwann zu konkreteren und aussagekräftigeren Vorschriften und zu denen gehört dann Paragraph 11 dieses Berliner Partizipationsförderungsgesetzes, wo dann eben drin steht, und da wird es dann sehr ernst, Paragraph 11 Absatz 1 des Berliner Partizipationsförderungsgesetzes. Es sind mindestens so viele Personen mit Migrationshintergrund zu Auswahlgesprächen einzuladen, wie es ihrem Anteil an der Berliner Bevölkerung entspricht. Und dann kommt noch danach, sofern sie die geforderte Qualifikation besitzen. Na gut, und dazu muss man wissen, die geforderte Qualifikation, das ist ja im Grunde, wenn man zum Beispiel in den Staatsdienst will, auf einen juristischen Posten, was dann die meisten sind im höheren Dienst, das sind ja zwei Staatsexamen. Da muss man irgendwie zwei Staatsexamen haben, auch wenn man sie mit 4 Punkten hat, auch wenn jeder weiß, damit käme man eigentlich niemals in den öffentlichen Dienst. Und der Migrationsanteil in der Berliner Bevölkerung, das sind derzeit etwa 40%. Und da wird es natürlich konkret, Paragraph 11 Absatz 1 dieses Partizipationsförderungsgesetzes, Gesetz, das sagt dann eben ganz konkret, es sind 40% von Personen mit Migrationshintergrund einzuladen und dies offenbar weithin unabhängig von ihren Examensnoten.
Also die geforderte Qualifikation wäre ja nun zunächst einmal einfach nur der Berufsabschluss, wobei nur ist auch wenig gesagt. Also zwei Staatsexamen muss man zum Beispiel als Jurist haben. Auch das hat nicht jeder. Überhaupt muss man ja auch in irgendeiner Form für den höheren Dienst sonst auch qualifiziert sein, aber es sagt nichts über Eignung, Befähigung und Leistung. Also die normalen Voraussetzungen, die eigentlich jeder Beamte im Staatsdienst erfüllen muss, sondern nur, dass ich die beruflichen Voraussetzungen erfülle. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die geforderte Qualifikation.
Ganz genau. So ist es ja auch in Berlin gemacht worden. Es ist jetzt herausgekommen, nachdem die Fedor Badenburg die ganze Sache an die Öffentlichkeit gebracht hat, indem sie eben öffentlich, auch lobenswerterweise, dann klar gemacht hat, sie werde das nicht mehr so anwenden. Sie werde nicht mehr so vorgehen wie bisher. Das ist in Berlin seit 2021 gemacht worden. Aus diesem Jahr stammt dieser eigenartige Paragraph 11 des Partizipationsförderungsgesetzes. Ist damals von einem grünen Justizsenator durchgepeitscht worden. Und Fedor Brandenburg hat nun gesagt, sie wendet es nicht mehr an, weil sie es für krass verfassungswidrig hält. Das stimmt auch. Und jetzt kamen eben einige Details dann ans Licht. Es soll tatsächlich so gelaufen sein, seit 2021 schon, dass es wirklich zwei getrennte Listen gab. Also eine für Personen mit Migrationshintergrund und eine ohne. Und auf beiden getrennten Listen stehen dann eben die Kandidaten, wie sie dann eben auch stehen sollten, in der Reihenfolge des Examensergebnisses, eben typischerweise beim zweiten Staatsexamen. Und da hat man wirklich von diesen beiden Listen jeweils eingeladen, mit der Maßgabe, dass von der zweiten Liste, dieser Migrantenliste, 40% eben kommen sollten. Das führt natürlich dazu, dass da Leute zu Vorstellungsgesprächen jedenfalls eingeladen worden sind, die nach dem herkömmlichen Prozedere, wie es auch durch das Grundgesetz, Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes, begründet ja den Grundsatz der besten Auslese im öffentlichen Dienst, also die nach herkömmlichen Maßstäben niemals zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen worden wären.
Aus meiner Sicht sind da jetzt zwei Problemfälle. Erst einmal, Artikel 3 sieht eine Bevorzugung von Frauen vor, auch von Behinderten, theoretisch unter gewissen Bedingungen, aber nicht von Migranten. Das heißt, wo ist denn da eigentlich überhaupt die Rechtsgrundlage? Und das Zweite ist, was passiert denn mit den Leuten, die zu Unrecht nicht einmal eingeladen worden sind? Wie ist denn das eigentlich mit Schadensersatzansprüchen? Und wenn es später Richter sind, habe ich dann den gesetzlichen Richter?
Haha, das sind gute Fragen. Also in der Tat, als ich jetzt von der Sache gehört habe, hat mich das sehr gewundert, dass es die ganze Zeit schon seit 2021 offenbar so läuft und dass offenbar in der ganzen Zeit seither nie ein Bewerber mit einer sehr ordentlichen Note, der aber trotzdem nicht eingeladen worden ist, mal geklagt hat und in diesem Rahmen das Verfahren mal in Frage gestellt worden ist. Da stehe ich ehrlich gesagt auch vor einem Rätsel, ob es da so Hemmungen gegeben hat. Man muss sich ja dann informiert haben oder auch abgewiesene Bewerber müssen sich ja informiert haben über die Rechtslage, müssen dann sicherlich auch auf diesen Paragraphen 11 des Partizipationsforderungsgesetzes über den also gestolpert sein. Und dem ist ja eigentlich seine Verfassungswidrigkeit auf die Stirn geschrieben. Deswegen stehe ich da etwas vor einem Rätsel, ob vielleicht die abgewiesenen Kandidaten einer Hemmung unterlagen, dass sie irgendwie dachten, ich wirke hier wie so ein Ausländerfeind, wenn ich gegen diese partizipationsfreundliche Regel dann klage. Eine Rechtsgrundlage im engeren Sinne hat das nicht, denn wenn man eben als die einschlägige Norm Artikel 33 Absatz 2 des Grundgesetzes den gleichen Zugang zum öffentlichen Dienst allein nach Eignung und Befähigung heranziehe, dann ist das völlig offensichtlich verfassungswidrig. Ich habe dann mal kurz nachgelesen und festgestellt, dass interessanterweise der Artikel 19 Absatz 2 der Berliner Verfassung, das ist die Vorschrift, die 33 Absatz 2 des Grundgesetzes entspricht, dass die doch ein bisschen anders formuliert ist. Also 19 Absatz 2 der Berliner Verfassung lautet: Der Zugang zu allen öffentlichen Ämtern steht jedem ohne Unterschied der Herkunft, des Geschlechts, der Partei und des religiösen Bekenntnisses offen, wenn er die nötige Eignung besitzt. Das heißt, da wird zunächst das Prinzip der Antidiskriminierung in den Vordergrund gestellt und dann kommt so ein Nachklapp, ja, die Eignung muss er haben, also zwei Staatsexamen muss er haben. Aber wenn er die hat, dann darf er nicht diskriminiert werden. Es ist sozusagen, es wird die Wertungsreihenfolge gegenüber dem Grundgesetz schon ein Stück weit auf den Kopf gestellt, weil das Grundgesetz ja ganz klar sagt, jeder Deutsche hat nach Eignung und Befähigung Zugang zu öffentlichen Ämtern und andere Kriterien gibt es nicht. Also genau andersrum. Diese seltsame Formulierung des Artikels 19 Berliner Verfassung, ich erwähnte ja auch schon, es gibt gewisse Landesverfassungen, wie zum Beispiel Sachsen, wo dann allen Ernstes die Gleichstellung der Frau zum Beispiel drinsteht, also nicht nur die Gleichberechtigung, auch nicht nur die aktive Förderung der Umsetzung der Gleichberechtigung, sondern die Gleichstellung, was ja ein rechtlich problematischer Begriff von Anfang an ist, weil Gleichstellung meint immer, dass mit irgendwelchen Mitteln, welchen auch immer, Ergebnisgleichheit herbeigeführt wird und nicht nur Chancengleichheit aktiv gefördert wird. Also diese andere Formulierung des Artikels 19 Berliner Verfassung ändert nichts am Ergebnis, denn die Grundrechte des Grundgesetzes gelten natürlich unverbrüchlich auch in Berlin. Sie können nicht durch eine Berliner Landesverfassung durchgreifend relativiert werden. Und im Übrigen gibt es ja auch noch die Homogenitätsklausel 28.1.1 des Grundgesetzes. Das heißt, in den Ländern muss ein Rechtszustand, eine Verfassung gewährleistet werden, die eben Rechtsstaatlichkeit in gleicher Höhe wie das Grundgesetz gewährleistet. Und das ist ja eine fundamentale Sache der Rechtsstaatlichkeit, diese Gleichbehandlung. Und deswegen bin ich ziemlich sicher, dass 19.2 der Berliner Verfassung also gewiss nichts an der Rechtslage ändert, die ganz einfach unmittelbar aus dem Grundgesetz bereits sich ergibt.
Ich möchte das hier nochmal betonen. In Berlin herrscht nicht ein anderes Recht als im Rest von Deutschland. Vielleicht ist das betonenswert. Das Grundgesetz gilt auch in Berlin. So zur Erinnerung, also da haben wir jetzt schon mal eine etwas problematische Sichtweise, ob die anderen Bewerber überhaupt gewusst haben, dass die zweite Liste so seltsam geführt worden ist und 40% davon genommen und ist ja auch noch so eine Frage, ob sie das wussten.
Das werden sie nicht gewusst haben, denn das ist ja erst in den letzten Tagen herausgekommen. Ich glaube, das hat angefangen mit der Reportage von Gunnar Schupelius in der Bild-Zeitung und dann ist es auch in der Welt aufgenommen worden. Nee, die Details hat kein Mensch gewusst, aber in der Tat, was jeder hätte wissen müssen und hätte wissen können, ist eben dieser Paragraph 11 Absatz 1 des Berliner Partizipationsförderungsgesetzes, weil das eben seit 2021 einfach geltendes Recht ist, ja. Und wer sich dafür interessiert, in den öffentlichen Dienst zu kommen, zumal als Jurist, der müsste eigentlich diese Vorschrift doch zur Kenntnis genommen haben, weil sie ihn ja direkt betroffen hätte. Und der hätte sich eigentlich sagen müssen, das kann nicht seine Richtigkeit haben. Das ist verfassungsrechtlich zweifelhaft.
Das sagt natürlich viel über die Juristenausbildung und den Wert von Examen aus.
Na, ich kann noch etwas sagen, was in den letzten Tagen erst herauskam, das kann ich jetzt allerdings nicht prüfen, ob es stimmt. Das habe ich, glaube ich, als Information auf Twitter gelesen, also ich kann nicht für die Richtigkeit garantieren. Aber was ich nun also gehört habe, ist, dass diese zwei Listen angeblich gar nicht so erstellt worden sind, dass das Amt selber nachgeforscht hätte. Wer hatte nun einen Migrationshintergrund? Der wird ja dann auch definiert im Gesetz. Das ist also, wenn die Eltern zum Beispiel erst eingebürgert worden sind und nicht als Deutsche geboren sind, dann hat man den Migrationshintergrund. Aber angeblich ist das nicht irgendwie von Amts wegen geprüft und ermittelt worden, sondern da gab es ein Kästchen zum Ankreuzen, sodass eigentlich jeder, zumal juristisch vorgebildete Bewerber, der sich beraten hat über die Rechtslage oder informiert hat über die Rechtslage, der wäre eigentlich gut beraten gewesen, dieses Kästchen ganz einfach mal anzukreuzen und dann weiß er, er erhöht damit seine Chance auf eine Einladung ganz beträchtlich.
Gut, dass das vielleicht auch nochmal rauskommt und geprüft wird. Es bleibt immer noch die Frage, was ist mit denen, die da so unrechtmäßig hingekommen sind? Und die zweite Frage, darf eine Senatorin einfach das Recht nicht anwenden?
Also erstens, eine Senatorin darf das Recht nicht anwenden, wenn sie zu der Überzeugung gekommen ist, dass es verfassungswidrig ist und wenn es ein Evidenzfall ist. Die Senatorin hätte ja selbst gar nicht unmittelbar die Möglichkeit, das jetzt dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Das müsste ja dann ein Gericht machen. Also das kann sie schon. Also weil es hier juristisch ein ziemlich eindeutiger Fall sei. Es wird jetzt natürlich auch protestiert. In der Tat, die Grünen, die das Gesetz einst initiiert haben, Jahre 21, die protestieren jetzt schon und sagen, im Rechtsstaat können nur Gerichte entscheiden, ob ein Gesetz verfassungswidrig ist und nicht einfach so eine Senatorin. Also nun ja, in Evidenzfällen kann die Senatorin nicht einfach sagen, ich fahre jetzt fort, verfassungswidrig zu handeln, weil ich keine Möglichkeit habe, das Gesetz auszuschalten. Also insofern ist es schon richtig bei Evidenzfällen. Was aber die ganzen ernannten Bewerber angeht, die eigentlich wohl nicht hätten eingeladen werden dürfen nach ihrem Notenstand und dann aber trotzdem Erfolg gehabt haben, also da dürfte wohl, da bin ich mir auch ziemlich sicher, das berühmte Prinzip der Ämterstabilität gelten, was ja beamtenrechtlich sehr wichtig ist. Deswegen ist es ja so, wissen wir ja, wenn zwei völlig etablierte Beamte um einen Posten konkurrieren und dann das auch vor das Verwaltungsgericht bringen, was die ja machen können, dann ist immer das Wichtigste, dass der abgewiesene Bewerber, der unterlegene Bewerber als erstes Mal einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz stellt, um die Ernennung des Konkurrenten zu verhindern. Wenn er das versäumen würde, dann wäre es ganz egal, ob er das Hauptsacheverfahren gewinnt. Denn wenn der Konkurrent ernannt ist, dann ist der Grundsatz der Ämterstabilität, auch das ist auf die hergebrachten Grundsätze des Berufsbeamtentums zurückzuführen, von denen Artikel 33 des Grundgesetzes spricht. Das kann nicht wieder rückgängig gemacht werden, es sei denn, er stiehlt silberne Löffel. Insofern würde ich dringend davon ausgehen, dass alle jetzt zu Richtern oder Staatsanwälten, zum Beispiel auch Verwaltungsbeamten, ernannten Bewerber, auch wenn sich im Nachhinein ergibt, mit dem Notenstand hätte der niemals eingeladen werden dürfen, sonst hätten ganz andere Personen eingeladen werden müssen, die viel bessere Noten hatten, dem wird man sein Amt nicht mehr wegnehmen können. Und insofern, da er dann ordnungsgemäß ernannt ist und an irgendeinem Gericht beispielsweise dann arbeitet und diesem Gericht eben im Stellenverteilungsplan und in der Geschäftsordnung drinsteht, ist es dann auch der gesetzliche Richter. Davon würde ich dann schon ausgehen.
Normalerweise werden aber gerade am Anfang und solange gilt das Gesetz hier noch nicht, die Leute auf Probe ernannt.
Ja, aber die Rücknahme der Ernennung auf Probe, die wurzelt schon im persönlichen Verhalten. Es wird also die Eignung des Bewerbers sicherlich geprüft aus seinem dienstlichen Verhalten heraus. Aber es kann meines Erachtens auch im Rahmen der Ernennung auf Probe, könnte dem Bewerber nicht entgegengehalten werden, dass ohne sein aktives Zutun die Behörde sich in einer Weise verhalten hat, die man dann im Nachhinein allerdings als verfassungswidrig bewerten muss.
Das bedeutet, nehmen wir das jetzt mal zusammengefasst. In Berlin gilt das Grundgesetz. In Berlin gelten auch die meritokratischen Regeln, die eigentlich das Berufsbeamtentum auszeichnen. Die sind hier evident verletzt worden. Jedenfalls ist hier die Verfassungswidrigkeit relativ evident. Und deswegen darf die Senatorin auch das Gesetz in dieser Form, jedenfalls in diesen Paragraphen, nicht anwenden. Aber die so ernannten Beamte bleiben und das bedeutet, dass der Bürger quasi den Schaden hat, weil er nicht den besten, bestmöglichen Richter, Staatsanwalt oder ähnliches hat. Habe ich das korrekt wiedergegeben?
Ganz genau, so ist es. So kann man das zusammenfassen. Also seit 2021 ist in Berlin die Verfassung, das Grundgesetz, also Artikel 33.2 im Besonderen, nicht so wirklich angewendet worden, sondern es ist zu einer Verwaltungspraxis, Einstellungspraxis gekommen, die verfassungswidrig gewesen ist in wichtigen Teilen. Wie gesagt, ich stehe da ein bisschen vor einem Rätsel. Das wäre aber dann die Aufgabe von Journalisten, da mal zu recherchieren. Es geht hier ja in einem wichtigen Schwerpunkt zu einem hohen Anteil um Volljuristen, da eben ja auch Volljuristen besonders oft im öffentlichen Dienst eingestellt werden. Und das sind ja dann relativ versierte Leute, nur die Besseren bewerben sich überhaupt in den öffentlichen Dienst, die ganz Schlechten rechnen sich meist keine Chance aus. Und im Grunde kann ich nicht wirklich erklären, warum da eben seit 2021, seit diese Praxis aufgekommen ist, da müssen immer wieder Leute mit sehr passablen Noten, die sich Hoffnungen gemacht haben, sonst hätten sie sich ja nicht beworben, wenn sie keine Hoffnung gehabt hätten, eben abgewiesen worden. Und da muss ja sehr vielen von denen muss ja klar gewesen sein, das muss an diesem Paragraphen 11 liegen. Und wenn ich nun einen türkischen Nachnamen hätte, dann wäre ich wohl eingeladen worden, weil ich dann unter diese 40% gefallen wäre, die auf jeden Fall eingeladen werden müssen, auch ohne tolle Noten. Mich wundert einfach, dass offenbar in der Zeit seit 2021 da noch nie ein Bewerber dann mal eine Klage erhoben hat vor den Verwaltungsgerichten und das dann mal geprüft worden ist. Weil wenn irgendein Verwaltungsgericht das mal geprüft hätte, dann hätte es meines Erachtens zu kaum anderen Ergebnissen kommen können als ich jetzt oder Frau Badenberg eben auch.
Vielleicht werden wir da ja auch noch klüger. Vielleicht sucht da ja auch mal irgendeinen Journalist nach und guckt, wer das war, dann werden wir vielleicht nochmal irgendwie dieses Rätsel auch lösen. Erstmal danke ich für dieses aufschlussreiche Gespräch und hoffe, dass zukünftig auch in Berlin bessere Juristen oder Beamte insgesamt eingestellt werden, egal woher sie kommen und welches Geschlecht sie haben. Vielen Dank.
Vielen herzlichen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen? Mit diesen Worten begann Wilhelm Busch seine berühmte Geschichte über die Streiche zweier Jungs. Irgendwie erinnert dieser Satz an den medialen Zirkus, der immer dann zu vernehmen ist, wenn wieder einmal ein Fehlverhalten böser Buben und somit ein vermeintlicher Skandal in Form einer Sau durchs Dorf getrieben wird, um die viel zitierte Zivilgesellschaft auf die Straße zu treiben, damit diese ihre Empörung freien Lauf lassen kann. Da lassen sich ach so geheime Treffen zur Remigration, die ständige Forderung nach einem AfD-Verbot und ganz aktuell die Veröffentlichung vermeintlicher Deepfake-Bilder einer allenfalls mittelmäßigen Schauspielerin durch ihren ebenfalls nicht sonderlich begabten Schauspieler-Ehegatten ganz prima instrumentalisieren. Aber durch was eigentlich? Durch harte Fakten oder im Wesentlichen doch eher mittels einer wabernden, insinuierenden, meinungsgeladenen Einordnung von bestenfalls Fragmenttatsachen? Bei letzterem dürften jedem seriös arbeitenden Juristen die Haare zu Berge stehen. Denn uns wurde bereits zu Beginn der allerersten Vorlesung aus guten Gründen die DNA absoluter Sachlichkeit gewissermaßen, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, verimpft. Und dennoch vernehmen wir im gesellschaftspolitischen Diskurs über juristische Themen eine sich immer weiter ausbreitende Meinungsbildung durch größtenteils fachfremde Experten in der Politik, den Medien und sogar in der Kunst, um Ziele wie Parteiverbote oder Gesetzesverschärfungen mit der gebotenen moralischen Keule zu begründen. So ergoss sich beispielsweise Mitte Februar 2026 im Hamburger Thalia Theater ein im wahrsten Sinne des Wortes geprägter Schauprozess, an dem zwar echte Volljuristen teilnahmen, die aber ihre Sachlichkeits-DNA offenbar am Eingang abgegeben hatten. Dabei sollte im sogenannten Prozess gegen Deutschland in einer fiktiven, aber durchaus ernst gemeinten Gerichtsverhandlung mittels Befragung von Zeugen ergründet werden, ob denn die AfD verboten und den unter 16-Jährigen der Zugang zu Social Media verweigert werden solle. Wer nun erwartete, dass die Zeugen, die zum Teil auch als sachverständig angekündigt wurden, sachlich und in erster Linie nach Fakten befragt wurden, der sah sich getäuscht. Erfragt wurden vielmehr die Meinungen um das je nach Standpunkt gewünschte Ziel zu erreichen. Da sprach ein aus Empörung nach Luft schnappender Soziologe vom Tech-Faschismus. Ein Ankläger fragte einen als Zeugen geladenen Moderator, ohne Anknüpfungstatsachen zu benennen, warum dieser denn Rechtsextreme in seine Sendung einlade. Und eine Rechtsprofessorin ließ sich sogar dazu hinreißen, die schnelle Einleitung eines AfD-Verbotsverfahrens zu fordern, da schließlich 5 Landesverbände und auch der Bundesverband der Partei als gesichert rechtsextrem eingestuft seien. Gerade letzteres fußt bekanntlich allein auf einer Bewertung des Bundesamtes für Verfassungsschutz, die im Nachgang durch das Verwaltungsgericht Köln als rechtswidrig kassiert wurde. Also Obacht, Frau Professorin, was Sie so zukünftig in Ihrer Eigenschaft als Beamtin alles äußern. Und auch die aktuelle Berichterstattung in der Causa Fernandes erinnert an die seinerzeitigen Ergüsse aus der Korrektivfeder zum Potsdam-Treffen. Geschickt wird hier auf Basis von fragmentierten Tatsachen ein Bild gezeichnet, das beim Leser wie ein Tatsachenbericht wirkt und auch wirken soll. Vor Gericht beruft man sich seitens der Medien dann gerne auf die Meinungsfreiheit. Dem hat das Landgericht Berlin in Sachen Korrektivberichterstattung erst kürzlich einen Riegel vorgeschoben. Gut so, aber eben zu spät. Denn die Meinungsmache fließt immer mehr in die Justiz ein und wird so zur Grundlage von Entscheidungen. Dabei ordnen Polizeibeamte als Zeugen vor Gericht die Aussagen des Angeklagten von Beginn an als Beleidigung ein. In Anklageschriften befinden sich Begrifflichkeiten wie Verschwörungstheoretiker oder rechtsextrem, ohne dass hier entsprechende Anknüpfungstatsachen benannt werden. Und auch die Richterschaft lässt sich in ihren Urteilen zu Meinungsäußerungen hinreißen, die ohne jegliche Tatsachen bzw. auf Grundlage einer Beweiserhebung zum Sachverhalt gewissermaßen ins Blaue hinein getroffen werden und für die rechtliche Beurteilung des Falles keine Rolle spielen. Hier grüßt das Landgericht Bonn, das in seinem Urteil vom 3. Juni 2025 die US-Regierung als offen rechtsextremistisch-populistisch betitelt hatte. Selbstverständlich stellt all das noch kein Massenphänomen dar. Aber gerade in den hier genannten Beispielen sind die Folgen des Verlassens einer faktenbasierten Tatsachengrundlage hin zur moralisierten Meinung in der Justiz als erheblich anzusehen und kann am Ende nahezu jeden treffen. Dabei sollte sich die Justiz und vor allem auch die Anwaltschaft stets auf ihre Sachlichkeits-DNA besinnen, um so die Debatten um Verbote und Strafverschärfungen aus der Empörungsecke zurück auf die Ebene einer tatsachenbasierten Grundlage zu stellen. Vielleicht ist es ja dann irgendwann, ganz im Sinne von Wilhelm Busch, Gott sei Dank vorbei mit der Übeltäterei.
Liebe Hörer, dies war eine neue Folge vom Rechtsstaat beim Kontrafunk, diesmal mit mir, Annette Heinisch. Ich hoffe, diese Folge war für Sie ebenso informativ wie unterhaltsam und freue mich auf ein Wiederhören.